ist es mehr so, dass Menschen, die mich kennen, mich darauf ansprechen und sagen, hey, super cool, wie machst du das eigentlich? Was ist das eigentlich? Verdienst du damit schon Geld? So, oder wie bist du so schnell so groß geworden? Oder ey, du bist ja voll der Internetstar oder so. Und dann ist eigentlich immer mehr so ein lächelndes, so, ja, komm. Nein, bin ich nicht. Ich bin genau der gleiche Dulli wie vorher auch.
Würde ich vorschlagen, du stellst dich einfach mal vor und dann starten wir gleich rein, oder?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Mega cool. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Janni Jeckel. Ich bin hauptsächlich, das klingt so blöd, sag ungern, ich bin TikToker, ich bin Content Creator und mache seit ein paar Monaten mache ich so ein paar Kurzvideos auf TikTok, immer in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, so ein bisschen Lernen. Aber im Prinzip eigentlich so alles, wo ich sage, okay, das hätte Janni von vor 2 Jahren, hätte das mega gern gehört. Und dann mache ich da Videos drüber, versuche irgendwie Menschen zu motivieren, inspirieren und irgendwie ein bisschen zu helfen. Und ja, damit so ein bisschen mein Eindruck irgendwie auf der Welt hinterlassen. Ja, das ist so mein Plan. Genau.
Und wie bist du so auf diese Selbstentwicklungs- oder Persönlichkeitsentwicklungsschiene gekommen? Wie hat das Ganze gestartet?
Ich denke mal, das startet bei jedem eigentlich relativ gleich. Ich bin relativ überzeugt davon, dass es eigentlich bei jedem aus so einer Art Unsicherheit heraus entsteht. Also, oder eine Art, dass man irgendwas gerne hätte, was man im Moment nicht hat. So, und das geht dann ganz stumpf, fängt man an damit, scheiße, Alter, mein Sitznachbar, der hat jetzt eine 1 bekommen und ich habe eine 3 nicht bekommen. Wie komme ich jetzt von einer 1 auf eine 3? Und dann hat es damals bei mir angefangen, glaube ich, kennt ihr Joe Trank? Der hat so YouTube-Videos gemacht darüber, wie kann man richtig lernen, wie kann man sich melden, dass man bessere Noten bekommt, wie wird man besser in der Schule, all sowas. Und damit hat es angefangen, dass ich so gesagt habe, okay, das ist mega interessant. Und eigentlich hat man, also es war eigentlich relativ simpel. Man hat halt einfach einen Cheatcode oder irgendwie einen schnelleren, einfacheren Weg dahin gesucht, gute Noten zu bekommen, als die man kannte. Und wenn man einmal so in dieses Rattenloch reingeht, dann merkt man halt ziemlich schnell, dass es da immer tiefer reingeht und dass man immer weiter, immer besser werden kann, aber halt auch irgendwie dann irgendwann die Kurve kratzt von ich will immer besser werden zu eigentlich will ich nur immer mehr Spaß am Leben haben und zum Beispiel bei Produktivität auch gar nicht immer mehr schaffen, sondern ich möchte eigentlich die Sachen mit möglichst viel Spaß hinkriegen und so machen, dass ich da möglichst viel Erfüllung rauskriege und vielleicht möglichst produktiv sein in den Sachen, auf die ich nicht so Bock habe und dann möglichst viel Zeit haben für die Sachen, auf die ich Lust habe. So. Also das ist, glaube ich, so eine gewisse Entwicklung, die man da macht oder die zumindest ich da bei mir festgestellt habe. Aber ja, also Joe Trank und wie kriege ich es hin, dass ich besser lerne, das war so mein Weg in die Persönlichkeitsentwicklung rein.
Und wie
Sick.
kam es dann, dass du gesagt hast, du wirst das Ganze auf TikTok machen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das überhaupt mitbekommen haben. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, vor 3 Jahren oder so, habe ich mit zwei Kumpels zusammen eine Modemarke gestartet. Und die hieß Sidejob Hannover. Also ich komme aus Hannover, für alle, die es nicht wissen. Und Sidejob war halt, weil Sidejob ist ja Englisch für Nebenjob und die haben wir neben dem Abi gestartet, sodass alle Eltern und alle, die uns gefragt haben, wollt ihr das jetzt irgendwie richtig machen, können wir immer sagen, nee, 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 ist nur ein Sidejob. So, ist nur ein Nebenjob. So, nein, wir vernachlässigen unser Abi nicht. Und dann war es halt tatsächlich so, dass die Marke echt ganz gut lief und wir hatten da Spaß dran. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, eigentlich, weil jeder hat in dem Zeitraum gesagt, nutzt TikTok als Marketing-Tool. Man kann eigentlich nicht schneller groß werden, man kann nicht schneller an Reichweite gewinnen als auf TikTok. Und dann habe ich tatsächlich auf dem TikTok-Kanal von Sidejob angefangen, TikTok-Videos zu machen. Und habe die dann so ein bisschen so aufgebaut, wie eigentlich mein Content auch jetzt ist. Also wir hatten so eine gute Mischung drin, weil wir gesagt haben, wir machen alle irgendwie so ein paar Videos, weil damals war es total unrealistisch zu sagen, man macht ein Video am Tag. Das hätte viel zu, wäre damals nach unserer Auffassung, hätte das viel zu viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt haben wir gesagt, jeder macht so mal ein Video, das heißt, alle 3 Tage macht man halt ein Video, weil wir waren zu dritt. Und dann habe ich aber so diese Art von Videos gemacht, wie ich sie auch jetzt mache mit, ich weiß auch, ein Video ist dann viral gegangen, das war irgendwie sowas wie kann man eine Modemarke starten mit weniger als 100 Euro. Und das ist dann, hat glaube ich jetzt immer noch irgendwie knapp 2 Millionen Views oder so. Oder 1,6, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, das war so der Breaking Point, der uns dann irgendwie von gefühlten 300 auf 15, 20.000 Abonnenten gebracht hat. Und dann ist es jetzt aber so, dass ich studieren gehe und meine beiden Kumpels gehen auch studieren. Der eine geht nach München, der andere lebt jetzt in Valencia. Und eine Modemarke ist schon was, wo man auch ein bisschen vor Ort und miteinander das Ganze zusammen machen muss. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die erstmal auf Eis legen. Und da haben wir halt gesagt, der Kanal, der war bei 20.000. Und dann war auch eigentlich ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch nur noch der die Videos gemacht hat. Also es waren die anderen beiden gar nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, ich übernehme den Account, weil wäre ja schade, den einfach wegzuschmeißen. Und das war dann eigentlich erst so der Anfang, weil dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt, probiere das mal ernst zu nehmen, das mal wirklich konstant durchzuziehen und habe dann angefangen, so ziemlich eigentlich jeden Tag konstant ein Video zu posten. Und ja, dann ging es auch ehrlich gesagt ziemlich schnell, dass ich da noch weitere Erfolge gesehen habe und glaube, ich bin innerhalb von 2 Monaten bin ich auf 100.000 Abonnenten gekommen. Und ja, jetzt, ich weiß gar nicht, wann das war, jetzt vielleicht nach 3, 4, vielleicht 5 Monaten oder so mache ich das jetzt, bin ich jetzt bei 200.000. Genau, und da stehe ich jetzt gerade.
Sehr cool. Und das heißt, wieso hast du das Gefühl, hat diese Modemarke am Anfang so diese Beschleunigung gehabt oder wieso hat es am Anfang funktioniert? Was habt ihr damals gemacht?
Wie meinst du, dass also warum die Modemarke funktioniert hat oder wieso der TikTok-Account irgendwann funktioniert
Ja,
hat?
zuerst die Modemarke und du hast ja gesagt, TikTok kam ja erst später dazu.
Ja, naja, weil, was heißt funktioniert, ne? Es ist ja immer so ein Ding, was sind deine Ziele? Also, ich sag mal, wir hätten uns unser Leben davon nicht finanzieren können, bei weitem nicht. Unsere Fixkosten waren einfach unglaublich gering. Alles, was man dafür heutzutage braucht, ist ein Print-on-Demand-System. Und du musst ein paar Klamotten einmal bestellen und dann hast du ja einen Shopify-Store für 30, ja, 24 € im Monat und dann noch so ein paar Rechtstexte und so, die kriegt man aber auch für 10 € im Monat. Also ich sag mal, du hast wirklich Fixkosten von 50 € im Monat. Und solange du die knackst, sage ich mal, bist du ja zumindest schon mal nicht im Minus. Und aber das war uns gar nicht so wichtig, weil ich glaube, wenn wir alles zusammenzählen, weil wir haben vorher auch relativ viel Geld in den Sand gesetzt, haben wir damit bestimmt sogar Minus gemacht. Aber erfolgreich in dem Sinne, dass man einfach gelernt hat, wie baut man sich ein Unternehmen auf, was muss man machen, um Menschen davon zu überzeugen, dass sie was von einem kaufen, warum soll jemand jetzt was von Sideshop Hannover kaufen und nicht zu H&M gehen und das Ding für ein Viertel des Einkaufs, also für ein Viertel vom Preis holen. Und da muss ich sagen, das hat wirklich unglaublich viel gebracht. Also jeder, der Bock drauf hat, macht euch eine Modemarke, es ist super easy. Es ist aber auch super schwierig, weil der Markt ein unglaublicher Red Ocean ist. Also ein unglaublich gesättigter Markt, in dem man eigentlich, wenn man wirklich Geld verdienen möchte, würde ich da niemals reingehen. Das ist Schwachsinn, weil dafür ist die Konkurrenz zu groß und man selber ist zu schlecht und hat zu wenig Geld. Aber man hat einfach unglaublich viel gelernt.
Das heißt, die Modemarke habt ihr jetzt aktuell eingestellt dann,
Genau,
oder?
genau.
Ja, aber cool. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Lernerfahrung, wie du sagst. Und wie ist es jetzt aktuell? Hast du noch andere Businesses dann gestartet oder am Laufen? Oder sagst du, du konzentrierst dich jetzt dann vor allem auf TikTok und dein Studium?
Also ich hatte lange noch mit einem Kumpel, hatte ich eine sowas wie eine Medienagentur. Die hieß auch Node Media. Und da ging es vor allem darum, dass wir beide so gesagt haben, also das ist vielleicht auch ganz interessant für jeden, der sagt, er möchte so ein bisschen vielleicht in Content Creation oder so reingehen. Es war nicht so, dass ich auf einmal angefangen habe, YouTube-Videos zu machen oder TikTok-Videos zu machen. Ich habe angefangen damit, dass ich Grafikdesign habe ich mir beigebracht. Ich habe mir Videoschnitt selber beigebracht irgendwann. Ich habe mir halt diese ganzen einzelnen, ich habe mir Photoshop selber beigebracht, also diese einzelnen kleinen Dinge und habe dann damit angefangen, dass ich Videos und Grafikdesigns und so für andere Menschen gemacht habe. Damit habe ich mir als Schüler während des Abis relativ, ja, ein echt gutes Taschengeld verdient. Und irgendwann hat man tatsächlich so viele Aufträge bekommen, einfach weil man, ich habe mich gar nicht vermarktet, sondern einfach durch Weiterempfehlung. Dass irgendwann war es dann so, dass ich und ein Kumpel gesagt haben, jo, wir haben zu viele Aufträge, als dass wir die alle annehmen könnten. Lass mal ein Team bauen, an die wir dann diese Aufträge weitergeben können und dann natürlich ein kleines Stück vom Kuchen da uns immer abzwacken. Und das war so die Idee dahinter. Aber dann kam tatsächlich das Abi und das hat auch, also es hätte bestimmt auch super gut funktioniert, aber dann kam Abi und dann halt noch die Modemarke und dann ist es doch dabei geblieben, dass ich mehr so meine einzelnen Projekte für Kunden oder für andere Menschen gemacht habe und da halt ein bisschen Geld mit verdient habe. Aber das war halt ein super, also wirklich ein unglaublich großer Mehrwert für mich, dass ich das alles gemacht habe, weil dadurch bin ich dann auch Anfang des Jahres, also ich habe mir 2022, ich habe hier irgendwo so einen Zettel hängen, auf dem steht, ich möchte jede Woche ein YouTube-Video hochladen, so als Neujahrsvorsatz. Und weil ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob ihr Ali Abdaal kennt, der meinte immer so, ja, als Erfolgsrezept für YouTube, lad 2 Jahre lang ein Video die Woche hoch und ich verspreche dir, ich kann dir nicht versprechen, dass dein YouTube-Video durch die Decke gehen wird, durch deinen YouTube-Kanal durch die Decke gehen wird. Ich kann dir aber versprechen, dass sich dein Leben auf jeden Fall signifikant verändern wird. Sei es durch die Skills, die man lernt oder die Leute, mit denen man sich unterhält oder vielleicht auch das, was man sich für den Kanal selber beibringt, was auch immer. Und deswegen war ich so, ja, okay, das mache ich einfach mal. Jede Woche ein YouTube-Video kann ja nicht so schwierig sein. Und das hätte ich niemals geschafft oder hätte ich niemals auch nur anfangen können zu machen, hätte ich mir vorher nicht Photoshop für Thumbnails beigebracht, hätte ich nicht ein bisschen Grafikdesign gekonnt, hätte ich nicht ein bisschen Videoschnitt gekonnt, hätte ich von meiner Oma nicht zur Konfirmation eine Kamera bekommen. So, und deswegen dafür bin ich unglaublich dankbar im Nachhinein, dass ich da irgendwie so wissbegierig war und mir das alles beigebracht habe. Und das war so die Basis dafür, dass ich später dann YouTube starten konnte und dann halt auch den TikTok-Kanal machen konnte.
Lustigerweise haben David und ich uns auch so kennengelernt. Und zwar habe ich auch das Video von Ali Abdaal gesehen, dass sich das Leben verändern wird, wenn man 2 Jahre lang YouTube-Videos hochlädt.
Ja.
Hab dann angefangen mit YouTube und so haben David und ich uns kennengelernt. Also
Ja.
auf jeden Fall bleibt da dran, das lohnt sich
Ja.
wirklich. Jetzt aber nochmal zum Content Creation. Wie war dann das? Ihr habt dann damals angefangen, jeder hat alle 3 Tage was hochgeladen und wie hat sich dann das von da aus verändert?
Ja, selbe Frage. Also man hat relativ schnell gesehen, dass Videos, wo ich mich vor die Kamera gesetzt habe und den Menschen, so man sagt ja immer, es gibt so 3 Mehrwertsäulen. Also einmal Education, Entertainment oder Inspiration. Eins der 3 Sachen muss man den Menschen liefern, sonst guckt sich's keiner an. Oder sonst, also sonst der, guckt der Mensch das Video und denkt sich am Ende so, hey, was habe ich jetzt hier gewonnen? Und man hat halt gesehen, dass die Videos der anderen beiden, auch wenn sie sich die größte Mühe gegeben haben und was ich wirklich bis heute noch wertschätze, waren die halt vom Mehrwert her lang nicht so groß wie Videos, die ich gemacht habe, wo wirklich dann, wo ich gesagt habe, hier, so könnt ihr euch eine Modemarke aufbauen. Und da hat man wirklich dann recht schnell gemerkt, okay, diese Videos, diese Art von, ja, irgendwie so ein bisschen Education-Videos, die kommen echt gut an. Und gerade im deutschsprachigen Raum ist da nicht so viel vorhanden. Deswegen hat man auch gemerkt, dass diese Videos von den anderen beiden, das waren häufig dann so Bilder oder Videos von unseren Klamotten, so auf den Beat gecuttet. Eigentlich super cool. Aber man lernt relativ schnell, glaube ich, im Social Media Raum, dass sich kein Arsch für einen interessiert. Also, wenn man den Menschen nichts bietet, nichts liefert, es gibt so viele andere da draußen, warum sollte sich irgendjemand für uns interessieren? Und für einfach nur Videos auf Klamotten, da hat sich halt einfach keiner für interessiert. Und da haben wir dann gemerkt, okay, die Videos, wo ich irgendwas erzähle, also die kriegen deutlich mehr Aufmerksamkeit. Und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich übernehme komplett unseren TikTok-Kanal. Ihr macht dafür die anderen Sachen, die noch dazu gehören. Also den Shop, das weitere Marketing, Shootings, bla bla. Und ja, die Content-Kreierung ging dann tatsächlich so weiter, dass ich dann, wie gesagt, den irgendwann übernommen habe. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, okay, wie mache ich das, dass ich ein bisschen hier ein System reinkriege? Wie mache ich, dass ich mich nicht jeden Morgen hinsetzen muss, fuck, und denke, fuck, was mache ich jetzt für ein Video? Oder wie, ich muss mich jetzt nochmal vor die Kamera setzen, ich muss mein komisches Licht hier irgendwie aufbauen, ich muss dann mich nochmal hinsetzen, die Daten importieren, alles schneiden. Sondern wie kriege ich so ein bisschen so einen Workflow da rein, wie kann ich das systematisieren und woher kriege ich meine Ideen, all sowas, solche Fragen, die dann aufkommen. Da so ein bisschen habe ich meine Lösung für gefunden und habe das nach und nach verbessert und ja, und dann ging es halt irgendwann wirklich auch immer einfacher, immer schneller. Und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich immer noch jeden Tag ein Video mache und da probiere irgendwie die Menschen möglichst viel Mehrwert drin zu vermitteln. Und ja, also es ist eigentlich das gleiche Rezept wie am Anfang, Und ich mache auch immer noch alles alleine. Also ich bin der, der filmt, schneidet, scriptet, alles. Ja, genau, das ist so der Stand.
Ich glaube, die Frage, die auf der Hand liegt, ist: Erklär uns deinen Prozess.
Ja, sehr gerne. Also es ist relativ simpel. Also ich glaube, wenn man für, ich kann jetzt nur für meine Art von Content reden, also für so, so Educational Content, da muss ja irgendwo her man kann ja nicht Content über etwas machen, wovon man nichts weiß. Das heißt, irgendwie muss man entweder selbst Erfahrungen gemacht haben, aber diese Erfahrung muss ja auch auf irgendwas basieren. Das heißt, ich konsumiere erstmal unglaublich viel. Ich lese unglaublich viel, also ich lese safe jeden Tag eine Stunde, anderthalb Stunden. Aber dann das Lesen allein bringt einem ja nichts, sondern man muss sie auch irgendwie umsetzen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich, wenn ich mir so, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, okay, für wen mache ich Videos? Und dann bin ich so darauf gekommen, dass ich sage, okay, ich mache für Janni von vor 2 Jahren. Was würde den interessieren? Und da habe ich einfach mal so eine Liste gemacht mit Fragen oder Problemen, die diese Person hatte oder die ich damals hatte, von denen ich wünschte, ich hätte sie früher gelöst. Und dadurch hat man schon alleine eine Liste an Ideen. So, und diese Ideen, die man dann hat, die skripte ich natürlich alle aus. Also da habe ich auch einen eigenen Workflow für, wie macht man seine Scripts. Also ich denke mal, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man am Anfang irgendwie einen Hook hat, um die Menschen, dass man sagt, okay, die Menschen müssen dranbleiben. Dann hat man ich mache immer noch sowas wie so ein Proof, also dass ich irgendwie sowas einbaue wie eine Studie oder dass ich sage, das funktioniert wegen Punkt A, Punkt B und Punkt C. Oder das hat der und der große YouTuber hat das gesagt, das heißt, es muss stimmen. Irgendwie so ein Proof halt rein. Und dann halt die Haupttipps und am Ende noch sowas wie für mehr solchen Content mach gerne das Plus weg oder so. Und wenn ich dann gescriptet habe, dann ich scripte meistens einmal so, ja, so 7 Videos für die gesamte Woche sind halt fertig gescriptet. Und dann setze ich mich einmal hin, ich baue mein Licht auf. Das ist hier mein Kinderzimmer noch, also ich wohne sozusagen noch bei meinen Eltern, bis ich nächste Woche dann umziehe. Und dann baue ich einmal mein Licht auf, ich baue meine Kamera auf, drücke einmal Record und nehme dann alle 7 Videos am Stück auf. Und zwischendurch wechsle ich noch ein, zwei Mal mein T-Shirt, damit es nicht so aussieht, als hätte ich nur ein T-Shirt. Und ja, dann setze ich mich an Computer irgendwann, pack die SD-Karte rein und übertrage die ganzen Sachen einmal und dann schneide ich die und dann werden sie hochgeladen.
Deine Videos sind ja auch sehr cool gecuttet, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Von dem her wäre da direkt meine nächste Frage: Wie gehst du denn da vor? Zum Beispiel auf welches Programm benutzt du da und genau wie ist da dein
Ja,
Prozess?
also erstmal vielen Dank natürlich. Es ist auch also man muss dazu sagen, es ist ein ziemlicher Aufwand. Ich schneide mit Sicherheit, ich würde mal sagen, im Schnitt 2 Stunden an einem TikTok. Und ich glaube, das ist im Vergleich zu, was normale Menschen oder so der Durchschnitt auf TikTok an Zeit in ein TikTok reinsteckt, glaube ich, unproportional hoch. Vielleicht ist es aber auch gerade das, dass ich da irgendwie in so eine Nische reingegangen bin, dass ich sage, ich bin unproportional schnell gewachsen, weil in, glaube ich, 3, 4 Monaten irgendwie 200.000 Follower ist nicht normal. Deswegen, also ich schneide in DaVinci Resolve, kann ich jedem empfehlen. Das hat eine kostenlose Version und eine Version für 300 Euro. Das ist deswegen so eigentlich das günstigste Schneideprogramm da draußen, was es gibt. Aber auch mittlerweile eins der besten. Also ich denke mal, ziemlich viele Menschen kennen Sam Colder, der schneidet auch darin mittlerweile. Und ich habe lange in Premiere Pro und After Effects geschnitten, aber ich hatte irgendwann so viele nicht Probleme, aber es ist einfach immer mal wieder abgeschmiert oder dann sind irgendwelche Links zu After Effects sind kaputt gegangen oder was auch immer und das nervt halt auf Dauer echt und so vom Workflow her finde ich DaVinci einfach sehr, sehr viel flüssiger und sehr viel, ja, einfach angenehmer zu schneiden im Moment. Ich vermisse so ein bisschen ein paar Sachen von After Effects, die ich so noch nicht ganz rausgefunden habe in DaVinci, aber für meine Art von Content reicht das auf jeden Fall. Und ja, also wenn ich erstmal mein Footage, also meine ganzen, ich nehme auch mein Audio immer mit noch einem Mikrofon auf. Das heißt, ich bringe meine Audiodatei und meine Videodatei bringe ich da rein. Und dann ist es so, dass ich erstmal die ganzen, also ich sage ja einen Satz ungefähr, sage ich mal immer dreimal. So, und bis ich dann so zufrieden mit dem Satz bin, dass ich sage, okay, den nehme ich. Und dann nehme ich meistens einmal den letzten Satz raus und schneide den so, dass man, ich weiß nicht, ob ich das sagt, so mit J und L Cuts. Also, dass man, das heißt, man lässt also die Audiospur vom nächsten Video schon mal reinsliden, so ganz minimal, bevor das Video überhaupt anfängt. Und man lässt auch so ein bisschen ausklingen. Das macht so ein bisschen, dass das Video nicht so abgehackt ist, sondern so ein bisschen mehr ineinander die Videos, also die einzelnen Teile vom Video, so ein bisschen so ein Flow drin ist. Und dann mache ich immer so ein paar B-Roll-Szenen drüber. Ich suche mir bei Pexels.com zum Beispiel, suche ich mir so Stock-Video-Sachen raus oder ich setze mich nochmal hin und filme eigene Sachen, pack da so ein paar Videosachen drüber. Also wenn ich gerade darüber rede, ja, abends meditieren ist ein super Ding, dann filme ich mich vielleicht einmal beim Meditieren, wie ich mich hinsetze aufs Bett und meditiere eine Runde und pack das dann da drüber. Und dann kommen natürlich noch Untertitel drauf und ganz leise ein bisschen Musik dahinter. Und ja, dann ist es eigentlich auch schon relativ fertig. Also natürlich noch solche kleinen Sachen wie Color Grading, Soundeffekte kommen noch rein, all sowas. Und dann wird es eigentlich hochgeladen. Und das Hochladen, ja, da habe ich, also viele sagen mal so, ja, wie wichtig sind Hashtags, wie wichtig ist SEO-Optimierung, wie wichtig ist die Zeit, wann man postet. Ich finde, da gibt es eigentlich immer relativ. Also für mich habe ich es rausgefunden, Zeit, wann man postet, ist einfach, man kann in die Analytics gucken, wann ist meine Audience am aktivsten. Da kann man posten. Dann zu Hashtags nehme ich immer so 4 Hashtags nehme ich mir raus. Ich nehme immer 2 immer relativ große, also so eine, wo Millionen Videos schon gemacht wurden. Und ich nehme 2 relativ kleine, wo so irgendwie irgendwas zwischen 10 und 100k Videos drin sind oder so. Und genau, dann wird es hochgeladen und dann wird gehofft, dass es gut performt und gut ankommt.
Sehr cool. Du bist für Dings vom Schnitt her, habe ich das Gefühl, kann man sehr, sehr viel von dir lernen. Also so jetzt in meiner TikTok-Agentur ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ich habe deinen Style ein bisschen kopiert und ein bisschen angepasst. Also ich muss da mal ein paar Videos zeigen. Aber jetzt nimmt mich doch nochmal Wunder, du hast gesagt, du fügst noch Soundeffekte und Titel hinzu. Was hast du das Gefühl, jemand, der jetzt sagt, hey, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, was ist da am wichtigsten und was ist da am unwichtigsten? Was kann man weglassen beim Schneiden?
Ich glaube, am wichtigsten bei dem ganzen Schneiden-Ding ist, also generell, wenn wir reden, also ich würde mal sagen, wir reden ja nicht darüber, wie wichtig es schneiden wollen, sondern wir reden darüber, was macht es aus, dass ein TikTok gut performt. Und da muss ich sagen, dass es ein bisschen darauf ankommt, aber es ist, glaube ich, super wichtig, dass man die Menschen am Anfang erstmal mitnimmt und dass man bei den Menschen irgendwie so eine Art von Emotion triggert. Oder irgendwas hat, wo die Menschen sagen, okay, da kriege ich einen Mehrwert von. Und ich würde sagen, das ganze Schneiden ist eigentlich relativ irrelevant, wenn man nicht ein gutes Skript hat. Also wenn man nicht ein Skript hat, wo die Menschen dranbleiben, wenn man nicht Sachen erzählt, was die Leute interessieren, dann kann man auch das beste Editing eigentlich holt dann nur noch so, ist dann nur noch, das Editing ist immer so das, was nochmal so Sachen so ein bisschen das interessanter macht, was die Retention Rate vielleicht ein bisschen höher bringt. Aber das Script muss natürlich erstmal gut sein. Aber zum Editing-Part würde ich sagen, also super schwierig, da bin ich auch ein bisschen am Rumexperimentieren. Aber was wir ja haben wollen von TikTok ist, TikTok guckt sich natürlich an, was ist die Retention Rate, also wie lang gucken die Menschen meine Videos? Das heißt, das wollen wir möglichst lang halten und wir wollen den Menschen dadurch natürlich das für die Menschen möglichst interessant machen. Und so, wir haben mittlerweile leider eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist so unglaublich gering, und die Menschen scrollen so easy einfach weiter, dass man irgendwie muss man sie dazu bringen, weiter zu gucken oder erstmal anzuhalten, dein Video anfangen zu gucken und dann auch weiter zu gucken. Und ich glaube, da sind Untertitel unglaublich wichtig. Also jeder, der keine Untertitel benutzt, sollte es auf jeden Fall machen, weil für jeden, wenn man einfach nur so mitlesen kann und sich das so ein bisschen angucken kann, das ist schon mal ein absoluter Gamechanger. Und dann würde ich sagen, so Sprechpausen am Anfang vielleicht einmal rausschneiden, dass man nicht groß die Ams und Äs und zwischen den Sätzen nochmal lange Pausen, während man auf sein Handy guckt und vielleicht mal das Skript anschaut, das natürlich alles rausschneiden, Untertitel drunter. Und ich glaube, das sind so die beiden Hauptsachen. Und alles andere, sowas wie Soundeffekte, glaube ich, sind mehr on top. Und auch bei mir, glaube ich, eine Besonderheit, weil ich tatsächlich so ein bisschen aus dieser Video-Editing-Szene so ein bisschen komme und sage, ich habe mich lange dafür interessiert und deswegen auch so ein bisschen das Skillset dafür habe. Aber ich glaube, das ist für TikTok eigentlich nicht wirklich essentiell.
Ja, es war eigentlich schon ein gutes Stichwort, finde ich, die Untertitel und der Sound. Vielleicht noch ganz kurz bei den Untertiteln. Wie erstellst du die? Machst du die tatsächlich manuell oder benutzt du da irgendeine KI, die die für dich
Also
erzeugt?
ich habe lange in einer App, die euch bestimmt auch was sagt, die heißt CapCut, habe ich meinen Untertitel gemacht. Aber ich bin jetzt seit, das sieht man auch an meinem TikTok, da hat sich irgendwann jetzt die Schriftart verändert. Von The Bold Font sag ich schon, zu Montserrat heißt die Schriftart, die ich jetzt benutze. Weil mittlerweile cutte ich in DaVinci, mache ich auch meinen Untertitel. Ich habe da so, man kann in DaVinci, kann man sich so ein bisschen wie so Templates anfertigen. Und da habe ich mir meine Templates angefertigt und dann gehe ich tatsächlich mein gesamtes Video durch und mache da, also man sieht ja, bei mir ist es manchmal so, dass der Text so ein bisschen poppt. Manchmal ist es so ein bisschen, dass es so ein bisschen einmal so ist, einmal so verstellt. Oder manchmal geht noch so ein Schriftzug, dass es sozusagen wie bei so einer Karaoke-Bar einmal so mitschreibt. Das mache ich alles manuell, also nicht KI, sondern wirklich ganz stumpf. Ich gehe durch, was sage ich, schreibe meinen Untertitel dazu, gehe durch, was sage ich, schreibe meinen Untertitel dazu. Und es ist unglaublich aufwendig, aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich und ich glaube, die Menschen schätzen das auch wert, wenn man da so viel Zeit reinsteckt. Ja.
Das glaube ich auch. Du hast gesagt, aber alles in allem ist das Editing dann doch nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist der Inhalt. Und du hast gesagt, du benutzt ein Skript. Kannst du uns da erzählen, wie du hast gesagt, du hast deinen Hook und dieses am Anfang, dass es wie diese Rechtfertigung hat.
Ja.
Magst du da noch ein bisschen ausführen?
Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, es fängt ja immer mit einer Idee an. Und es ist meistens so, dass ich irgendwas bei mir entweder im Alltag oder ich bekomme eine Frage oder so ganz häufig ist es auch so, dass die Menschen fragen, wie bekomme ich überhaupt die Ideen? Und um vielleicht noch ein bisschen auszuholen, Ideen, entweder man bekommt sie von anderen Menschen, ich bekomme sie durch ein Buch, ich bekomme sie durch ein Video, was ich sehe, durch eine Erfahrung. Oder wenn ich auch schon ein Video gepostet habe, kriegt man ja auch immer Fragen unter diese Videos. Das heißt, pro Video, was ich mache, kriege ich mindestens 5 Fragen und damit habe ich ja schon wieder 5 neue Videoideen. Und wenn dann bei mir die Frage ist, zum Beispiel hatte ich jetzt, glaube ich, vorgestern oder so, ein Video, was auch relativ gut performt hat, das ging darum, wie man so seine Gespräche vielleicht ein bisschen interessanter machen kann und wie man so diesen klassischen Smalltalk durch Fragen ersetzen kann, die für die meisten Menschen vielleicht ein bisschen interessanter und womit man so ein bisschen auf eine persönlichere Ebene kommt. Und dann fängt man natürlich an mit dem Hook, der war, glaube ich, sowas wie, das sind 5 Fragen um das Langweilige, was machst du so oder woher kommst du zu ersetzen und durch seinen Smalltalk charismatischer zu wirken oder so. Das heißt, dadurch kriegen das und diesen, so eine Art von Satz probiere ich am Anfang immer zu haben. Das heißt, irgendwie etwas, wo die Menschen merken, okay, ich würde gern charismatischer wirken, ich hätte gern besseren Smalltalk. Und ich kriege auch noch 5 Tipps, okay, ich warte mal die 5 Tipps ab, so ungefähr. Und sowas probiere ich immer am Anfang zu haben. Da kriegt man ein Gefühl für, was irgendwie gute Hooks sind. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, es ist total random und total schwierig, da irgendwie was zu finden. Ich glaube, man muss einfach viel rumprobieren. Und selbst jetzt ist es nicht so, dass ich sage, ich habe eine absolute Formel dafür, so dass irgendwie jedes Video einen guten Hook hat. Man muss irgendwie sein Bestes geben, aber auch nicht, ich würde sagen, man darf das Ganze auch nicht übertreiben, dass die Menschen denken, boah, der verspricht mir hier die Welt und am Ende kriege ich irgendwie nur so Läschen-Content geliefert. Aber irgendwie sowas am Anfang. Und dann geht es eigentlich auch schon bei mir in die Tipps rein. Und ja, das ist total individuell, wie ich das dann skripte. Generell würde ich sagen, ist bei Videos, gerade bei YouTube-Videos, noch sowas wie Storytelling unglaublich wichtig. Und da gibt es ein unglaublich gutes Buch, das heißt Storyworthy von, ich glaube, Matthew Dix heißt der Autor. Das habe ich gelesen. Da geht es ein bisschen darum, wie man Stories schreibt, die Menschen interessieren, an denen Menschen dranbleiben und die bei Menschen auch sowas wie so eine emotionale Reaktion auslösen. Und also wenn jemand für Storytelling oder Content Creation generell daran interessiert ist, dann kann ich das Buch nur jedem empfehlen. Das ist wirklich unglaublich gut, um da so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Wie schreibe ich eine gute Geschichte? Und das kann man ja sowohl im Kleinen, also in einem TikTok machen, als auch im YouTube, als auch in einem Disney-Film. Und da, also den Tipp kann ich jedem geben. Und sonst am Ende ganz wichtig, ein Call to Action drin haben. Die Menschen machen nichts, ohne dass man es ihnen sagt. Also wenn man nicht sagt, so ja, mach das Plus weg für mehr solchen Content, oder wenn dich Persönlichkeitsentwicklung interessiert, mach gerne das Plus weg, oder damit der Algorithmus weiß, dass dich sowas interessiert, gib dem Video gerne ein Like. So, und da finde ich es auch relativ wichtig, dass man nicht nur sagt, so yo, im Prinzip, ich möchte mehr Follower haben, mach das Plus weg. So. Sondern dass man den Menschen sagt, okay, guck mal, dass man so ein bisschen wieder einen Austausch von Mehrwert hat, so, dass man sagt, hier, guck mal, ich mache noch mehr solchen Content, ich gebe dir mehr solchen Mehrwert, dafür wäre cool, wenn du einmal den Kanal abonnieren würdest. Und deswegen, das sind so die Struktur, an der ich mich so ein bisschen entlanghange. Aber das ist schwierig zu verallgemeinern. Ja.
Hast du da auch schon mit unterschiedlichen Plattformen vielleicht Erfahrungen gemacht?
Meinst du?
Also gerade zum Beispiel YouTube Shorts zum Beispiel oder Snapchat Spotlights oder so, dass du auch sagst, da funktionieren die Sachen dann vielleicht doch ein bisschen anders?
Ich habe tatsächlich noch kein Content explizit für verschiedene Plattformen gemacht. Ich habe immer nur TikTok-Content gemacht und den dann auch auf YouTube Shorts hochgeladen. Snapchat Spotlight oder Instagram Reels habe ich noch nicht gemacht. Aber also ich sehe, was ganz cool ist bei YouTube Shorts, dass man noch ein paar mehr Informationen bekommt. Und relativ schnell. Also man sieht, bei TikTok dauert es immer ein bisschen, bis da so die Analytics reinkommen. Und bei YouTube Shorts sieht man relativ schnell immer, wie hoch ist die Retention Rate, also wie lange gucken sich die Menschen das Video an im Schnitt. Aber man sieht auch, dass die Videos, die auf TikTok gut performen, meistens bei YouTube Shorts auch gut performen. Das heißt, weil es sind ja immer die gleichen Parameter, die eigentlich entscheiden, was macht das Video. Es ist immer, wie viele Menschen gucken es, wie viele Menschen klicken drauf und wie lange bleiben diese Menschen dran. Und dann von diesen Menschen, die dranbleiben, wie viele interagieren mit dem Video. Also geben einen Like, kommentieren, teilen das Video, bla bla. Und ich glaube, es sind ja immer, es ist ja dann, klar, es sind leichte Abweichungen im Algorithmus, aber irgendwo kommt es ja immer noch auf die Person an, die hinter dem Handy sitzt und sich das anschaut. Und deswegen habe ich da eigentlich überall die, glaube ich, werde ich da auch die gleiche Formel für alle Plattformen beibehalten.
Ich habe da noch mal kurz eine Frage zu diesen Call to Actions. Und zwar, baust du die in alle Videos ein oder würdest du sagen, vielleicht nur in jedem dritten Video so sagen, mach irgendwie das Plus weg oder gib mir ein Like für den Algorithmus?
Nee, ich mache das tatsächlich am Ende von jedem Video. Also das ist
Okay.
bei mir, also ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass die Menschen irgendwann sagen, so, boah, der ist ja voll unsympathisch, der will jedes Mal, dass ich ihm folge. Und ich habe es schon seit 3 Wochen, oder nee, ich habe es noch nicht und ich werde es auch nicht mehr tun. Kann auch sein, aber nee, ich mache es tatsächlich in jedem Video.
Nee, was ich nur noch sagen wollte, genau diesen Effekt gibt es ja, glaube ich, auch tatsächlich bei Werbung, dass man sagt, dass es irgendwann mal auch negativ oder nachteilig wirken kann, weil die Leute die Werbung schon so oft gesehen haben, dann irgendwann mal, dass sie dann halt sagen, okay, sie sind irgendwie genervt davon und dann sagen sie ganz genau, okay, das Produkt kaufe ich jetzt extra nicht. Aber nee, finde ich spannend auf jeden Fall. Genau, vielleicht können wir jetzt ja übergehen, genau zum Thema Monetarisierung, was du da bisher schon für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht ganz grundsätzlich genau, welche Wege nutzt du denn, um mit TikTok Geld zu verdienen? Oder nutzt du überhaupt Wege oder sagst du einfach, das ist ein reines Hobbyprojekt beispielsweise?
Also ich würde sagen, also ich bin irgendwie so der Typ, der das Ganze schon relativ businessmäßig angeht. Ich mache das Ganze natürlich einfach auch, weil es mir Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile, also bis jetzt, unglaublich wenig Geld mit TikTok verdient. Das hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, der Hauptgrund ist, weil, also ihr habt ja letztes Mal ja auch einen Podcast schon mit Lukas gemacht. Und ich weiß, der meinte auch in dem Podcast, dass die Hauptquelle für die meisten Influencer sind Kooperationen. Und das Problem ist, dass ich unglaublich wählerisch darin bin, mit wem ich eine Kooperation mache. Und ich habe bis jetzt eine einzige Kooperation gemacht. Da stehen die Kartons ja auch im Zimmer. Das ist eine Marke, die heißt Brain Effect. Und das waren bis jetzt wirklich von allen Anfragen, also von allen Firmen und alle, die mich angeschrieben haben, waren es die einzigen, wo ich gesagt habe, okay, das ist so, das ist was, da stehe ich hinter, das finde ich geil, das passt zu meiner Audience und ich glaube, damit kann ich den, auch wenn es Werbung ist, kann ich den Menschen damit Mehrwert liefern. Weil das ist mir unglaublich wichtig, dass niemand dann das Video guckt und sagt, was ist denn das jetzt für ein Penner, ich vertraue dem, Der gibt mir eigentlich immer gute Tipps und auf einmal versucht er mir was anzudrehen. Das wäre so das, eigentlich das Horrorszenario, glaube ich, was man als Content Creator haben kann. Und deswegen bin ich sehr wählerisch damit und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich gerade sehr stark dabei bin, mir eigene Produkte zu machen. Weil wenn man sich, da habe ich auch sehr interessante Informationen zu gesehen. Und zwar gibt es so eine Theorie, die besagt, dass so die klassischen Unternehmen von so alltäglichen Sachen, die man kauft, dass die aussterben werden. Und das wohl dadurch, dass es immer mehr Menschen gibt und immer mehr Influencer, die gerade diese eigenen Unternehmen aufbauen und dagegen in Konkurrenz treten. So zum Beispiel nehmen wir Mr. Beast mit seinem Burger, mit seinen Burgerläden, die er eröffnet. Und die Person, die, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber der meint halt, McDonald's wird es in 30 bis 60 Jahren nicht mehr geben, weil das durch irgendwelche Influencer-Burgerläden ersetzt werden wird. Oder es wird keine richtigen Energy-Drinks mehr geben, weil das durch solche Drinks wie zum Beispiel von Eli Geller oder von, ja, wer war das denn noch? Irgendwer hat noch einen, hier, Logan Paul hat
Shirin
doch,
David,
ja, oder
nee,
sie,
war das,
genau,
ja.
irgendwer hat auch noch so Drinks gemacht. Und die meinen alle, okay, das wird dadurch ersetzt werden. Deswegen glaube ich, ist für jeden Content Creator eigene Produkte machen eine unglaublich wertvolle Sache. Einfach weil ich selbst beeinflussen kann, was kommt da rein, wie viel Mehrwert gebe ich damit und vor allem muss ich nicht sagen, muss ich mich nicht irgendwie verstellen oder muss ich nicht irgendwie so tun, als würde ich hinter etwas stehen, hinter dem ich nicht stehe, weil ich habe es selbst gemacht. Und deswegen bin ich gerade dabei, tatsächlich Notion-Templates zu erstellen. Ich mache einen so einen, ich sage, kennt ihr Notion? Bestimmt, ne? Genau, und ich mache so Notion-Templates für Schüler und Studenten, wo eigentlich alles drin ist, von einem Task- und Project Manager bis hin zu eigentlich eine gesamte Lebensorganisation. Da ist dann mein Journal drin, da ist sowas wie ein Habit-Tracker drin, da sind Stundenplan-Templates drin, da ist ein Lernzettel-Template drin, so sowas wie, dass man, wie schreibt man einen guten Lernzettel? All sowas. Und möchte das dann halt an die Menschen geben und weitergeben. Und da sehe ich sehr viel mehr Mehrwert drin, als wenn ich sage, ich nehme jetzt 20 Kooperationen an. Und das ist das eine. Und das andere, was ich auch noch angefangen habe zu schreiben, ist ein Kurs darüber, das ist im Moment noch so ein Textkurs, darüber, wie ich tatsächlich mein ganzes YouTube- und TikTok-Ding gestartet habe und wie ich, ja, was ich den Menschen so an Tipps weitergeben könnte. Halt, und das irgendwie gebündelt in einem Textkurs, der vielleicht dann noch in den Videokurs umgewandelt wird. Und da geht echt relativ viel Zeit rein. Und das sind so meine größten Pläne zur Monetarisierung. Aber eigentlich auch nur eine Erweiterung davon, dass ich sage, wie kann ich den Menschen am meisten Mehrwert bringen?
Was waren so die lustigsten Kollaborationsanfragen, die du bis jetzt bekommen hast, oder die unseriösesten?
Also ich habe mir euren letzten Podcast angehört mit Lukas und da muss ich ziemlich lachen, weil er irgendwann zwischendurch meinte, dass ihm angeboten wurde, dass er Kleidung oder irgendwie Fotos oder irgendwie sowas verkauft. Und also sehr witzig, was man so für Anfragen bekommt. Irgendjemand wollte mir auch meine Stan Smiths abkaufen. Die total abgelatschten, abgeranzten. Und sowas, aber man bekommt natürlich total viel von so irgendwelchen PR-Agenturen oder von total, von auch echt kleinen, also von kleineren Unternehmen bekommt man ein paar. Oder ich habe jetzt auch irgendwie eine, ja, also, das darf ich nicht erzählen, weil da habe ich tatsächlich ein Non-Disclosure-Ding unterschrieben. Aber man bekommt auch Sachen, also so größere E-Mail-Anfragen, aber es ist halt leider, also ist, bei mir ist gar nicht so viel Quatsch dabei oder gar nicht so viel so witziges Zeug, aber eher Sachen, wo ich sage, okay, da stehe ich einfach nicht 100% hinter oder ich weiß nicht ganz genau, was da im Kleinen abgeht und deswegen würde ich es nicht machen. Also zum Beispiel, ihr kennt bestimmt alle von den Elevator Boys, Jacob Rott oder Jakob Rott, ich weiß nicht genau, wie er heißt, kenne ich nicht persönlich leider. Und der hat auch mal eine Kooperation mit einer Modemarke gemacht. Und dann ist aber rausgekommen, dass die leider überhaupt nicht fair produzieren und überhaupt nicht so diese moralischen Standards treffen, die wir heutzutage haben. Und da hat das aber leider dann unterschrieben, dass diese Modemarke seine Videos nutzen kann und auch mit denen Werbung machen kann und so. Und da hat er halt leider dann die Rechte nicht dran zurückbekommen und hat sich auch öffentlich dafür entschuldigt. Das sind so Sachen, da muss man halt vorsichtig sein. Und deswegen bin ich da auch relativ vorsichtig mit. Jetzt überhaupt keine, also man sollte davor keine Angst haben, im Gegenteil. Es ist ja was super Cooles. Aber wirklich einmal gucken, wie viel Mehrwert bringe ich den Menschen und ist es wirklich auch etwas, was ich selbst benutzen würde.
Hast du da eigentlich auch ein Management oder machst du noch alles selber?
Ich habe so eine Art Management, aber ein Management ohne Vertrag. Das heißt, das ist mehr so, dass die mich auf ihre Website packen dürfen und sagen können, hier, wir haben die Connection zu Janni Jeckel. Und dann schicken die mir halt Angebote und sagen, hier, guck mal, die haben für dich angefragt, die haben für dich angefragt. Und dann sage ich, ja, nein, vielleicht. Genau. Und
Wenn
also,
du
wie gesagt, und ja.
keinen Vertrag hast, magst du uns sagen, was da die Prozentcuts sind, die du abgeben musst?
Das wird tatsächlich für jeden Deal dann neu einmal
Okay.
verhandelt. Aber ich habe halt auch gesagt, okay, ich möchte ganz transparent wissen, wie viel würde sozusagen das Management bekommen, wie viel bekomme ich, wie viel steht überhaupt drin, wie viel steht im Verhältnis. Aber ich finde, wenn ein Management vermittelt, und das ist ja auch deren Job, dann sollen die da auch gerecht für bezahlt werden. Das ist ja ganz logisch.
Auf jeden Fall. Hast du gerade noch Fragen, David?
Genau, ja, vielleicht so generell, wenn jetzt jemand zuhört, der sich auch schon länger einfach damit beschäftigt und sagt, er wollte schon immer mit TikTok starten, was wären für dich so die Top-Gründe zu sagen, ich probiere es einfach mal aus?
Das ist eine unglaublich gute Frage, weil ich glaube, am Anfang, wenn man versucht, mit TikTok zu starten, dann sind gar nicht so sehr diese, also ich denke mal, die Top-Gründe sind offensichtlich für jeden. Man kriegt Reichweite. Ich sag mal, jeder Mensch möchte irgendwo Anerkennung, Status, Reichweite, Geld und alles bekommen. Und irgendwo ist es etwas, was man damit natürlich irgendwann mal bekommen kann. Weil man weiß, in der Influencer-Branche wird über Beträge und über Geldbeträge gesprochen, die sind für normal arbeitende Menschen einfach nicht greifbar. Das ist total unglaubwürdig, was da abgeht. Also was man, das, wenn, ich habe tatsächlich mal mit einem Management, also mit einem Besitzer von einem anderen Management gesprochen, das war schon länger her, da war ich glaube ich bei 60, 70, 80.000 oder so. Und da haben wir mal zusammen ausgerechnet, dass ein Video von mir knapp 2.000 Euro wert wäre. Und da war ich schon so, wow, 2.000 Euro? Alter, dafür, das ist ein Video, das mache ich so oder so jeden Tag. 2.000 Euro, dafür kann ich mir mein Leben finanzieren. Das finde ich, also natürlich, wenn Geld für jemanden Antreiber ist, dann das auf jeden Fall. Aber ich sage mal, wenn dich irgendwas interessiert und man ist ein Mensch, der von alleine gerne über Themen redet und eigentlich seine Freunde mit Sachen zulabert, die sie gar nicht interessieren, aber man selber brennt dafür, dann ist eigentlich ein Social Media Account oder irgendeine Plattform, auf der man sich mit genau diesen Menschen, die sich auch dafür interessieren und die einem gerne zuhören, mit denen connecten kann, das ist einfach unglaublich viel wert. Und das Problem ist aber, glaube ich, am Anfang gar nicht, dass Menschen nicht gern starten würden, sondern dass sie einfach Angst haben davor. Bei mir war das auch so, dass ich gesagt, natürlich am Anfang Angst hatte, was sagt meine Familie, was sagen Freunde, was sagen alte Schulkameraden dazu, wenn sie auf einmal merken, hier, der macht TikTok. Und gerade weil ja TikTok lange noch so eine Plattform war, wo viele sagen, das ist so irgendwie eine Kinderplattform, muss man auch sagen, dass es Überwindung kostet. Und mittlerweile, am Anfang habe ich habe das Ding so ein bisschen, dieses Problem so ein bisschen bin ich umgangen, indem ich am Anfang mal sagen könnte, ja, nee, das ist nur für die Modemarke. Und dann hat es natürlich irgendwann, ich glaube, ich hab den Account bei 20, 30.000 irgendwie so übernommen und habe da dann YouTube und habe da dann TikTok-Videos gemacht. Und wenn man schon 30.000 Follower hat, dann nehmen dich die Menschen natürlich auch ein bisschen ernster und sagen nicht nur so, hör, willst du jetzt Influencer werden oder was? So, sondern man hat dann schon so ein gewisses Standing. Aber ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dass man sich nicht von Ängsten, die man haben könnte, irgendwie, dass man da einen Traum hinten anstellen soll. Weil es lohnt sich einfach nicht, ich sag mal, in 1000 Jahren, Quatsch, in 100 Jahren sind die ganzen Menschen, die das jetzt interessieren könnte, eh alle tot und du bist auch tot. Und wahrscheinlich hast du in den nächsten 5 Jahren mit den ganzen Menschen eh keinen Kontakt mehr. Und die kennen dich wahrscheinlich nicht mal. Also, jeder, der starten möchte, macht's einfach, probiert's aus, nehmt das Handy raus, macht ein 50-Sekunden-Video und speichert's in den Drafts und macht das so lange, bis ihr sagt, boah, das ist ein Video, darauf bin ich stolz, das würde ich hochladen und drückt einmal auf den Upload-Button. Also, ich weiß auch, Ali Abdaal hat immer gesagt, irgendwie 90% der Ängste verschwinden, sobald man einmal auf Upload drückt. Das war bei mir tatsächlich nicht so, weil ich habe gewusst, okay, ich drücke auf Upload, jetzt kann jeder das Video sehen, jetzt kann jeder irgendwie sich darüber einen Kommentar machen, jeder kann es wem anders schicken und sagen, hör, guck mal, was macht denn der da? Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es lohnt sich einfach nicht. Und ich habe noch keinen Hate bekommen, ich habe keinen, also ich habe keinen, der zu mir in Real Life gekommen ist und gesagt hat, hey, was soll denn der Scheiß, was machst du da? Ist ja total lächerlich. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, halt, was man postet. Also, wenn man Schwachsinn postet, dann kriegt man natürlich auch irgendwie schwachsinnige Antworten und schwachsinnige Reaktionen darauf. Und aber ja, also ich würde sagen, für jeden, der starten will, ist es eine geile Plattform. Man kriegt Connections, man kriegt Reichweite, man kann natürlich potenziell sehr viel Geld damit verdienen. Aber man kann halt sich auch einfach man kann sich etwas aufbauen, wo man langfristig irgendwie einen Einfluss auf andere Menschen haben kann. Und das ist einfach unglaublich viel wert.
Weil du das gerade angesprochen hast, wirst du eigentlich oft erkannt, dass die Leute auf der Straße auf dich zugehen und sagen, hey, cool, was du da machst.
Jein. Also erkannt von, also es ist mehr so, dass Menschen, die mich kennen, mich darauf ansprechen und sagen, hey, super cool, wie machst du das eigentlich? Was ist das eigentlich? Verdienst du damit schon Geld? So, oder wie bist du so schnell so groß geworden? Oder ey, du bist ja voll der Internetstar oder so. Und dann ist eigentlich immer mehr so ein lächelndes, so ja, komm. Nein, bin ich nicht. Ich bin genau der gleiche Dulli wie vorher auch. Aber von fremden Menschen, die ich nicht kenne und die mich nur durchs Internet erkennen, wurde ich tatsächlich noch nicht erkannt.
Ich glaube, das wird früher oder später dann mal noch passieren, wenn du so weitermachst.
Das kann
Wo
sein.
können dich die Leute finden, die jetzt sagen, sie wollen mehr über dich erfahren?
Also wie gesagt, ich habe natürlich einen TikTok-Kanal, der heißt Janni Jeckel, Jeckel mit AE. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt genau gleich, aber da das Jeckel mit Ä. Ich habe einen Instagram-Kanal, der heißt auch genau gleich, aber wenn man auf TikTok geht und da den Link in meiner Biografie einmal anklickt, da findet man auch alle Links zu allen möglichen Plattformen und auch allen möglichen kostenlosen Templates und Sachen und alles, die ich schon geschrieben habe. Also ja, wer irgendwie sagt, er möchte mehr rausfinden oder auch jeder, der Fragen hat, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich antworte da eigentlich jedem. Also es gibt die wenigsten Menschen, denen ich nicht geantwortet habe. Ja, genau, deswegen immer gerne her mit den Fragen und ja.
Auf jeden
Genau.
Fall sehr cooles Angebot und mit den Instagram-DMs und auch danke für deine Zeit, war sicher sehr
Ja,
spannend.
klar.
Möchtest du noch abschließend irgendetwas den Leuten mitgeben, irgendwie auf den Weg? Oder deinem 2 Jahre jüngeren Ich?
Ja, also ich glaube, meinem 2 Jahre jüngeren Ich würde ich eigentlich das mitgeben, was ich eben gesagt habe. Die meisten Menschen interessieren sich einen Scheißdreck für dich. Deswegen zieh einfach dein eigenes Ding durch, mach worauf immer du Bock hast. Überleg natürlich, was du machst und mach nicht irgendeinen Schwachsinn, aber mach einfach, worauf du Lust hast. Wenn du sagst, das ist es, worauf ich Bock habe, dann mach das. Versuch anderen Menschen Mehrwert zu bringen, aber zwing ihnen deine Hilfe auch nicht auf. Also nur hilf Menschen, die danach fragen, Menschen, die nicht danach fragen und Menschen, die dir irgendwas Böses wollen, können einem am Arsch vorbeigehen und mach dein Ding und versuch irgendwie die Welt zum besseren Ort zu machen.